Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Als Gast begrüße ich heute Professor Klaus Zehlein, den erfolgreichsten Theatermacher der jüngeren Zeit. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Professor Zehlein, Sie blicken auf etwa 40 Jahre Theaterarbeit zurück. Ich nenne mal zwei Etappen. Sie waren Chefdramaturg an der Frankfurter Oper und lange Jahre Intendant an der Staatsoper Stuttgart. Dann folgten Sie dem Ruf des damaligen bayerischen Kultusministers Zehetmeier und sind nun seit 2006 Präsident der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Warum haben Sie sich für den letzten Abschnitt Ihres Arbeitslebens, Klaus Zehlein, für die Lehre entschieden?
Sie haben es schon die zwei Stationen benannt, nämlich Frankfurt und Stuttgart. Und ich denke, es sind insgesamt 25 Jahre, die ich dort verbracht habe. 15 Jahre war ich ja vorher in Kiel, dann in Oldenburg am Staatstheater und 3 Jahre war ich ja Künstlerdirektor am Thalia Theater in Hamburg. Also es sind etwas über 40 Jahre. Für mich war ab einem bestimmten Moment deutlich, dass ich für mich entscheiden muss, was tue ich, was tue ich denn eigentlich in so meinem letzten Arbeitsabschnitt des Lebens? Und für mich war dann ziemlich klar, dass ich was anderes machen will. Und als mir es wirklich klar war, und ich habe das auch mit der Familie besprochen, dass ich was anderes machen will, habe ich den Anruf von Zehetmeier bekommen. Und da dachte ich, das ist wie ein Wink Gottes sozusagen, nicht? Und habe dann mich entschlossen, auch aus der Situation heraus, dass ich denke, mit jener Theatererfahrung, die ich in den 40 Jahren eben machen konnte, dass ich vielleicht auch in der Arbeit mit jungen Leuten vielleicht was zu sagen habe.
Sie widmen sich ja nicht zum ersten Mal der akademischen Lehre. Sie waren ja schon Dozent in Amerika, in Minnesota, an der State University, in Paris, in Gießen, an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Und als erster Präsident der Akademie unterrichten Sie ja selbst im Fach Dramaturgie.
Das habe ich gleich Zehetmeier damals gesagt. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Präsident der Bayerischen Theaterakademie August Everding werde, ohne zu lehren. Und zwar nicht, weil ich lehren möchte, sondern weil ich was von den jungen Leuten erfahren will, von den Studierenden. Ich denke, das war auch richtig. Vielleicht habe ich ein bisschen unterschätzt, dass ich ja doch 8 Wochenstunden habe. Aber für mich ist es und war es notwendig, Erfahrungen mit jungen Leuten zu machen. Und ja, mir macht es enormen Spaß. Und zwar nicht, weil ich lehre, sondern weil ich Erfahrungen gewinne, die ich sonst nicht machen könnte.
Welche denn zum Beispiel?
Ich unterrichte ja den Diplomstudiengang Dramaturgie, der ja an der LMU, an der Ludwig-Maximilians-Universität und an der Akademie angesiedelt ist. Als ich so alt war wie diese jungen Leute, natürlich haben wir anders gedacht in dieser Zeit. Wir haben tatsächlich doch die Gesellschaft noch irgendwo als begreifbar empfunden und damit auch als wirklich veränderbar. Heute ist das eine Suche. Und diese Suche, wie kann ich in dieser Gesellschaft, mit dem, was ich tue, nämlich Theater, wie kann ich da was bewirken? Das ist eine ganz andere, es ist dieselbe Frage, aber eine ganz andere Art und Weise, mit dieser Frage umzugehen. Und das finde ich sehr interessant. Ich meine, unser Studiengang Schauspiel war in Shanghai gewesen und hat Dogwell dort gespielt und haben Workshops gemacht. Und die kamen zurück und waren plötzlich, was erstaunt, dass es so etwas wie Zensur gibt. Und dadurch wurden sie in eine ganz andere Geschichte wiedergebracht, die mir viel näher ist, als die jungen Leute sich das hätten vorstellen können.
Inwiefern Ihnen viel näher?
Naja, weil die Frage der Überwachung und auch des Zensurierens zu unserer Zeit nicht unbedingt eine sehr fremde Angelegenheit war. Ich habe selbst am Theater erlebt, in Oldenburg, am Staatstheater, dass ein abgesandertes Präsidenten kam und wollte den Text sehen, den wir geschrieben haben, zusammen mit dem Regisseur, Gewehre der Frau Carrara von Brecht. Das waren Zwischentexte gewesen. Und er kam auf die Probe und wollte die einfach haben. Das war natürlich verweigert. Also wir haben solche Erfahrungen gehabt.
Die Akademie ist ja die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe in Deutschland. Sie haben 9 Studiengänge und pro Jahr bewerben sich 600 bis 800 junge Leute bei der Akademie. Wird denn da wirklich jeder Einzelne geprüft?
Ja, 600 sind allein nur für Schauspiel. Das dauert natürlich fast 10 Tage. Natürlich sieht man vorher aus. Es gibt eine schriftliche Bewerbung. Es muss eine Arbeit geliefert werden, eine analytische Arbeit. Und danach wählen wir von 100 Bewerbungen, wählen wir dann 20, 25 aus, die wir einladen, mit denen wir reden und geben ihnen auch bestimmte Dinge vor, die sie dann auch vorbereiten können. Und ich denke, das ist enorm wichtig in künstlerischen Berufen, ein Eignungsfeststellungsverfahren, wie das so schön heißt, wirklich auch durchzuführen. Bei den unterschiedlichen Studienrichtungen, ich will das mal über einen Kamm scheren, das ist sehr schwierig, aber ich will es mal versuchen. Zum Beispiel zu sehen, wie sensibel reagiert jemand auf eine Frage, wie reagiert auf einen Einwurf, wie kommunikativ kann er eigentlich sein, weil das Theater natürlich eine kommunikative Ästhetik sozusagen herstellt. Und da ist es natürlich absolut notwendig, dass die Zusammenarbeit auch eine Basis hat, auch im Kopf und im Vermögen und in der Haltung.
Die Ausbildung für künstlerische Berufe, Bühnenberufe, die besteht zum Teil natürlich auch in der Vermittlung von handwerklichem Rüstzeug. Aha. Aber sicherlich nicht nur. Und worauf kommt es Ihnen denn da besonders an?
Handwerk heißt ja nicht nur, dass man irgendetwas betreiben kann, dass man irgendeinen Gegenstand bearbeiten kann, nämlich sich selbst. Sondern es heißt, mit sich selbst anders umgehen. Das heißt für mich auch Handwerk. Das heißt doch nicht, dass ich irgendwie stur lerne, wie ich was anwende, mich anwende im Hinblick auf eine Rolle oder mich anwende im Hinblick auf einen Text, sondern das heißt doch Erfahrung machen mit etwas. Das heißt auch Handwerk. So denke ich, dass das verantwortliche Umgehen mit sich selbst die Voraussetzung ist, mit anderen auch verantwortungsvoll umzugehen. Und da kann man schon ein bisschen was erfahren. Man kann sich irren. In jedem Fall kann man sich irren. Das muss man dabei sagen. Da gibt es den Satz, den ich immer sage, was ist Theater anderes als Risiko? Wenn wir im Theater, in der Kunst jetzt allgemein auf Nummer sicher gingen, dann kann ich nur sagen, dann wären wir schlecht beraten. Allerdings meine ich nicht die Unsicherheit und die, sagen wir, die Scheinhaftigkeit, wie sie uns die Ökonomie jetzt gerade bewiesen hat. Die meine ich nicht. Und dieses Risiko meine ich auch schon gar nicht. Ich glaube, wir haben ja die Chance, ein Risiko einzugehen. Deshalb ist das Theater und die Kunst ja da, weil es Probierfelder sind für die Gesellschaft. Es sind Versuchsanordnungen, sind Optionen. Ja, für was machen wir es denn sonst?
Wenn Sie mit Ihren Studierenden ein Werk erschließen, Klaus Zählein, stellen Sie da ein Konzept zur Diskussion oder gibt es auch andere Wege?
Ich glaube, es gibt nicht nur einen Weg. So wie es nicht nur eine Aufführung gibt, die gut ist und richtig ist, so gibt es im Herangehen an künstlerische Entwicklungen und Selbsterfahrungen, gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Und die Ausbildung versucht auf keinen Fall gleich sozusagen das geschlossene Werke, also große Literatur sozusagen Aufgabe ist, sondern Es sind Herangehensweisen der Erforschung seiner selbst. Und das würde ich auch selbst für die Dramaturgieausbildung benennen. Erforschung seiner selbst heißt in der Dramaturgie mit unterschiedlichen Texten umzugehen, um zu erfahren, was heißt denn das mit einem Text umgehen? Heißt das, ich greife sofort da rein, ideologisiere, weiß, wo es lang geht? Oder heißt das abwarten, vorsichtig mit einem Text umgehen, verschiedene Analysemodelle versuchen und so weiter?
Die Studierenden an der Akademie, die haben das Recht auf aktive Mitwirkung an 3 großen Produktionen pro Jahr. Und dazu gibt es dann auch Produktionspartnerschaften mit anderen Münchner Bühnen und Gastspiele der Akademie im Ausland. Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass Sie in Shanghai waren. Das Tolle daran ist ja, dass diese Produktionen dann erarbeitet werden in Zusammenarbeit mit Profis, also mit bekannten Regisseuren, Regisseurinnen, Dirigenten. Also ich denke da zum Beispiel an die Inszenierung der 3 Schwestern von Peter
Oetwös, ja.
Im Prinzregententheater aufgeführt im März 2010. Da hat Rosamund Jill Moore Regie geführt. Sie ist auch in Frankfurt sehr bekannt. Und Dirigent war Ulf Schirmer, der Leiter des Münchner Rundfunkorchesters. Dass die Studierenden enorm von so etwas profitieren, das liegt auf der Hand. Aber was reizt denn zum Beispiel dann eine Regisseurin wie Rosamund Gilmore zu so einer Zusammenarbeit? Ach, ist es auch das Experiment?
Ich glaube, dass die Erfahrung mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, die noch nicht so vermeintlich wissen, wo es lang geht, dass das eine interessante Erfahrung und auch eine Bereicherung für professionelle Regisseure wie Gilmore oder Dirigenten wie Ulf Schirmer ausmachen. Er empfindet das ganz ähnlich wie ich, dass nämlich die Arbeit mit jungen Leuten einem wirklich auch neue Aspekte vermitteln kann. Und die Intensität, mit denen doch junge Leute arbeiten können und arbeiten. Und ich darf das mal sagen, sie sind noch nicht präformiert durch eine bestimmte Art des Stadttheaters.
Klaus Zählein, Sie haben uns mitgebracht Arnold Schönberg, sechs kleine Stücke, sechs kleine Stücke für Klavier, Opus 19. Warum gerade diese?
Ja, das hat eine Bewandtnis. Ich habe eine vorgespielt, einer sehr berühmten Klavierlehrerin. Und ich habe vorgespielt G-Moll-Ballade von Brahms und habe Opus 19 von Schönberg, die sechs kleinen Klavierstücke, vorgespielt. Und nachdem ich das gespielt hatte, war lange Pause. Und dann sagte sie zu mir, sag mal, könntest du dir vorstellen, den Schönberg wie Brahms zu spielen und den Brahms wie Schönberg? Ich glaube, das wäre sehr, sehr gut. Und das hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Es ist so. Schon gar, wenn man an Schönberg denkt, dessen Harmoniere ja auf Brahms beruht letztlich. Diesen Schönberg, den atonalen Schönberg, den muss man schon aus einer bestimmten Situation von Brahms her sehen und spielen.
Leider hören wir jetzt nicht eine Aufnahme mit Else Stock. Da war im HR-Archiv keine zu finden, aber wir hören Maurizio Pollini. Bei Doppelkopf HR2 Kultur hörten Sie Arnold Schönberg, sechs kleine Klavierstücke, Opus 19, gespielt von Maurizio Pollini. Und wir haben schon vorhin drüber gesprochen, Klaus Zählein, heute Gast bei uns im Studio. Leider ist die Aufnahme nicht von Else Stock, ihrer Klavierlehrerin aus der Zeit, in der Sie noch ein kleiner Junge waren. Erzählen Sie uns doch noch mehr über Else Stock.
Es war ja der Nacht im Krieg, 47, 48, ja.
Sie sind ja in Frankfurt geboren, genau, die Zeit, Frankfurt lag noch in Trümmern und Sie gingen zur Klavierstunde, ja?
Ja. Und dann war der einzige Konzertsaal war das Volksbildungsheim, da hat meine Mutter ein Konzert gehört von einer jungen, jungen Frau. Und da ist sie danach in die Garderobe gegangen, das hat ihr gefallen, ist in die Garderobe gegangen, sagte zu ihr, also Frau Stock, ich habe zwei Söhne, die sollen Sie unterrichten. Die hat natürlich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die Else Stock war noch sehr, sehr jung und war eine wunderbare, auch optisch eine wunderbare junge Frau. Aber meine Mutter sagte, die hatte das schlagendste Argument. Die sagte nämlich, ach, wissen Sie, Frau Stock, das liegt auf dem Schulweg von meinen Söhnen. Das ist doch sehr praktisch. Da hatte sie was so perplex oder so ein Argument. Und da durften wir vorspielen und wurden auch genommen. Und Else Stock war eine sehr aufgeklärte, wunderbare Frau, die sehr, sehr gute, schon damals sehr gute Verbindungen nach Paris hatte. Sie kannte die gesamte Künstlerszene, sie kannte auch Picasso. Also sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Und durch sie bin ich sehr früh mit neuer Musik auch konfrontiert worden, richtig. Ich habe zum ersten Mal, mein Vater war ja Kirchenmusiker, ich habe zum ersten Mal Bartok gespielt, zum ersten Mal Strawinsky, Schönberg gehört, zum ersten Mal mich überhaupt mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Und ich könnte es jedem Kind, mit jedem jungen Menschen wünschen, dass so früh als möglich mit jeder Musik sich beschäftigt und mit Lust dann auch beschäftigt, weil es ist dann doch einfacher mit der Disparatheit, die sozusagen die Musik vielleicht auch darstellt, weil sie keine einfachen Antworten mehr auf diese Welt hin gibt. auch fertig zu werden und damit auch im Leben besser umzugehen.
Dann war es also Else Stock, die Sie zur neuen Musik hingeführt hat, weil Sie sind ja noch als Schüler, also dann nicht mehr als 10-Jähriger, aber vielleicht als 18-Jähriger, sind Sie ja regelmäßig zu den Ferienkursen an der Darmstädter Akademie für neue Musik gefahren.
Das waren die internationalen Ferienkurse für neue Musik. Es war halt so, dass man dort Erfahrungen machen konnte, die ich nicht in der Schule mache. Ich war in einem musischen Gymnasium. Aber der Chef dieses Musikgymnasiums in musikalischer Hinsicht war ein Kirchenmusikdirektor. Also ich bin von zu Hause aus wieder mit der Kirchenmusik in Kontakt gekommen. Und da hörte die Musik sowieso auf um 1900 und dann noch ein bisschen Strauss oder so. Und dort habe ich mich natürlich ganz anders auseinandersetzen können in Darmstadt mit der neuen Musik. Habe halt viele kennengelernt, viele interessante Leute dann wieder später, wie mit dem ich auch dann gearbeitet habe, Luigi Nono zum Beispiel, Pierre Boulez. Ich denke, es ist so eine Art, was bei der Else Stock Initiation war. Zum ersten Mal mit sowas überhaupt umzugehen, war dann eine enorme, wunderbare Erweiterung einfach auch des Horizonts.
Gab es da auch politische Impulse? Also ich meine, Luigi Nono war doch auch dort.
Die Auseinandersetzung war, glaube ich, 58. 58 verließ Luigi Nono die Ferienkurse für neue Musik, weil er in der seriellen Art zu komponieren eine Art Technik sah, die historische, geschichtliche Momente ausklammert. Und er hat einen sehr berühmten Vortrag gehalten über das Thema Geschichte und Musik. Und das war der Abschied von Nono in Darmstadt.
Sie waren anwesend?
Ja. Jetzt würde ich nachträglich doch mal fragen, und der Gigi Nono hat sich das auch gefragt im Übrigen, was heißt denn jetzt wirklich politisch? Heißt politisch nicht auch, die Sensibilität für das Fremde zu erfahren, oder sensibler zu werden gegenüber dem Fremden, um andere Erfahrungen überhaupt bei sich möglich zu machen, ist das nicht auch was Politisches, ein politisches Moment? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Darmstadt unpolitisch war, weil Karl-Heinz Stockhausen da war, Pierre Boulez da war und Nono gegangen war. Also das auf keinen Fall.
Sie haben dann in Frankfurt Germanistik, Philosophie und bei Adorno Musiksoziologie studiert. Das sind doch wahrscheinlich unvergessene Jahre.
Ja, natürlich ist es das so. Also es ist unvergessen, was man lernen konnte. Also ganz einfach. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die Vorlesungen von Adorno so unglaublich genau, es waren ja Vorbereitungen für die Bücher, die er schreibt. Das war auch für ihn elaboriert und war nichts Wiedergegebenes, Wiedergekautes. Das hat man gemerkt. Ich fand ihn einfach für mich ein Denker, der nicht nur sozusagen eine Art Übervatergestalt war, das war er teilweise, aber zum Beispiel auch bedenklich im Ausschluss Heideggers zum Beispiel, im Ausschluss des Strukturalismus. Also das musste man alles ja auch nebenher erfahren. Und ich habe seinerzeit Sein und Zeit mir gekauft von Heidegger, also antiquarisch. Und ich habe es heute noch im Einband eines Kochbuches. Ich denke, das ist eine freudsche Handlung gewesen natürlich. Ich habe gedacht, das muss ich vor Adorno verstecken, das Buch. Gesteckt dass die haben. Großen Augen, die durchblickenden Augen des Übervaters das ja nicht sehen.
Wie kam denn dann, um weiterzumachen mit Ihrer Biografie, Klaus Zählein, wie kam denn dann der Schritt zum Musiktheater? Ist ja im Studium nicht zwingend angelegt gewesen.
Nein, aber das Theater hat mich immer fasziniert. Das muss ich sagen, ich war auch sehr früh Statist in der Börse. Damals gab es ja noch nicht den Neubau des Theaters, also der von, glaube ich, 63 ist der ja. Aber ich dachte, irgendwann war mir klar, dass ich nicht eine wissenschaftliche Laufbahn machen würde. Und es war mir klar, dass ich mich mit darstellenden Künsten wirklich auseinandersetzen will. Und ich würde sagen, so mit 16, 17.
Ach doch, so früh schon?
Ja. Schauen Sie, man muss ja nicht immer das studieren. Man muss ja nicht Theaterwissenschaft studieren, wenn man Theater machen will. Man kann auch anders denken, man kann das auch anders machen, ja.
Na, Sie haben dann den Beruf des Dramaturgen gewählt als Theaterberuf und da kommen dann die klassischen Karriereschritte. Sie haben es ganz am Anfang schon angedeutet. Sie waren an den Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, das war 67, dann waren Sie Chefdramaturg in Oldenburg und schließlich dann 77 Chefdramaturg an der Oper Frankfurt, wo Sie auch dann koordinierter Operndirektor wurden. Ja. Für diese Arbeit als Dramaturg, möchte ich erwähnen, wurden Sie auch mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Damals,
Schon lange her, 83.
Ich möchte mal eine ketzerische Bemerkung machen. Sie kennen natürlich den Regisseur Jean-Pierre Ponel, der Held von Dramaturgen und deren Arbeit ja wenig, wie Sie sicher wissen. Sinngemäß zitiert hat er gesagt, die Existenz eines Dramaturgen sei die Bankrotterklärung für einen Regisseur. Wenn der Regisseur einen Dramaturgen braucht, der ihm intellektuell zuarbeitet, dann fehlt ihm entweder die Zeit für seinen Beruf oder der Verstand, meinte Ponel. Und was meinen Sie?
Ach, man muss da sehr leger mit solchen Aussagen umgehen. Es gibt in der Tat Regisseure, die keine Dramaturgie brauchen und auch nicht wollen. Nun ist es ja so, solche Vermeidungen sind ja auch oft durch Ängste geschürt. Dass man nicht mehr Herr im eigenen Haus sei, heißt das ja. Aber seit Freud wissen wir ja, dass wir schon längst nicht mehr Herr im eigenen Hause sind. Aber das steht ja so ein bisschen dahinter, dass man sagt, ja, entweder ich bin autonom und was lasse ich mir hier noch was sagen. Ich denke, das sind auch Formen der Herrschaft gegenüber den Darstellern und anderen Mitarbeitern. Ich denke, dass man heute doch weiß, dass die Zusammenarbeit am Theater auf einer anderen Ebene und auf einer anderen Verständigungssituation sich ereignen muss und kann. Ich nenne jetzt mal einen ganz berühmten Regisseur, den ich über alles geschätzt habe. Der brauchte auch keinen Dramaturgen. Das war Klaus-Michael Krüger. Der brauchte keinen. Mit dem habe ich, ich war ein paar Mal in Paris gewesen. Er war sowas von... Also eine Art fensterloser Monade in seiner Arbeit. Und er war einer der wenigen, die das nicht als Herrschaftssituation auf Darsteller übertragen hat. Die waren äußerst frei. Aber ich wollte das nur erwähnen. Es gibt auch etwas anderes.
Sprechen wir über Ihre 10 Jahre in Frankfurt. 77 bis 87 waren Sie dort. Dort haben Sie mit dem Dirigenten Michael Gielen und Regisseuren wie Ruth Berghaus, Hans Neuenfeld, Christoph Marthaler zusammengearbeitet.
Das war noch nicht. Nein, da war Marthaler noch nicht. Es war Christoph Nehl, war Regisseur. Also wir haben, auch Harry Kupfer war am Anfang da.
Diese Jahre, dieses Dezennium ist unvergessen als die Ära Gielen, die legendäre Ära Gielen. Vielleicht legendär, weil damals ja ein ganz neues Publikum zur Oper gefunden hat. Das lag sicherlich auch an dem neuen Repertoire, das da gespielt wurde. Also ich persönlich erinnere mich an Luigi Nono, an Al Gran Sole, Carico d'Amore, streikende Fiat-Arbeiter singend auf der Bühne oder auch an Schreker, diese pazifistische Oper, die Soldaten aus der Vorkriegszeit. Aber das war es bestimmt nicht nur. Es war auch die Art der Inszenierung und die Stichworte dazu sind Werkbefragung und Gegenwartsbefragung, womit ich jetzt nicht meine Aktualisierung natürlich.
Ja, ich denke, dass das schon die richtigen Ansätze sind, Werkbefragung. Das heißt, wir nicht wissen, wie etwas geht, weil man es aus der Tradition scheinbar weiß, sondern es heißt, soweit es geht, das Fremde zuzulassen in jedem Stück, das Nicht-Eigene und nicht den Zugriff sofort wagen in der Gewissheit, jetzt weiß ich's oder so, sondern abwarten, sich einer Partitur, einem Text gegenüber zu verhalten, vorsichtig mit sich auch umzugehen. Ich denke, es ist allzu leicht, doch, was Sie dann Aktualisierung nennen, nicht? Auf keinen Fall Aktualisierung, sagen Sie. Das passiert natürlich, wenn ich einfach sage, ich weiß, wie es geht. Und jetzt, so wie das manchmal ja ist, wie man mit Personen umgeht, die man trifft, Menschen, die man trifft, die sagen 3 Sätze und das glaubt man zu wissen, wer sie sind und was sie sind. Das ist natürlich alles Quatsch. Man muss unendlich viel Geduld haben. Das habe ich im Leben auch gelernt, übrigens. Geduld haben, mit Werken umzugehen, um sie dann sozusagen für sich erst einmal zu öffnen, hin in eine gegenwärtige Befragungssituation auch, hin in eine gegenwärtige Möglichkeit des Sich-Aussprechens des Werkes. Aber man muss auch unglaublich aufpassen, dass man, und das gilt bis heute, das haben wir damals gelernt, zusammen haben wir das alle gelernt, dass der Werkbegriff ein historisch so nicht zu haltender Begriff ist. Nämlich, dass das Werk ja eine Stufen der Veränderung, schauen Sie, hinter sich gebracht hat, bis es überhaupt sowas gibt wie eine Partitur. Schauen Sie, Schönberg nannte das den Gedanken. Oder Mozart sagte, ich habe das alles im Kopf. Jetzt, was da im Kopf ist, was Gedanken heißt, muss jetzt erstmal geschrieben werden. Da verliert sich schon enorm viel an Möglichkeiten in der Notation. Jetzt wird die Notation von jemandem gelesen. Sie muss ja gelesen werden. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Notationen zu lesen und so weiter und so weiter. Das geht bis zum Zuhörer, der ja aktiv an einem Werkbegriff, wenn es den so gibt, und ich glaube, ihn gibt es nicht so, überhaupt beteiligt ist. Das muss man alles auch in einer Praxis erfahren. Das heißt, dass sozusagen eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Werkbegriff notwendig ist, eine historische, analytische Auseinandersetzung. Aber erfahren tut man es, und als eigene Position zu besetzen, kann man es eigentlich nur durch die Erfahrung selbst am Theater.
Klaus Zählein, wenn ich Sie frage, was die Quintessenz jener Jahre in Frankfurt waren, was würden Sie mir antworten?
Dass ich natürlich enorm viel von Michael Gielen gelernt habe. Ich habe auch viel von dem ersten Co-Direktor gelernt, das war Christoph Bitter. Und werde nicht vergessen, welche Gespräche wir, Christoph Bitter und ich, über Don Giovanni hatten. Das war, bevor wir überhaupt begannen, 1977 in Frankfurt. Und natürlich die wirklichen lernenden Auseinandersetzungen mit Michael Gielen, mit Partituren. Und auch mit der Frage, wie Gielen zum Beispiel eine Partitur liest. Natürlich, er ist der richtige Profi des Lesens der Musik. Und wie viel sozusagen Anteile der Lesung auch durch das Theater bestimmt werden, der Musik. Und das ist ja die Schwierigkeit. Das ist ja keine sogenannte autonome, reine Musik, wie man das manchmal sich vorstellt, sie ist ja immer durch die Gegenwärtigkeit des Theatralen sogenannt ja vielleicht beschmutzt. Sie ist nie rein. Diese Auseinandersetzung, gerade mit Gielen, der wirklich sozusagen die Autonomie eigentlich der Musik über alles schätzte, das fand ich für mich eine der großen, großen Erfahrungen, die ich in Frankfurt gemacht habe. Und natürlich darüber hinaus eine Arbeit mit einem Publikum, mit auch einem neuen Publikum, Sie erwähnten es ja bereits, diese Arbeit fand ich enorm wichtig auch.
Als nächste Wunschmusik, die Sie mitgebracht haben, hören wir jetzt Helmut Lachenmann, Komponist der Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Diese Oper, die wurde auch in Stuttgart von Ihnen auf die Bühne gebracht, führt uns also zum nächsten Teil. Warum haben Sie jetzt diese Musik ausgesucht für unsere Hörer?
Also die Uraufführung des Stückes fand ja 1995 in Hamburg statt. Und ich kannte Helmut Lachenmann. Ich habe eine kleine Wegstrecke sogar mit ihm zusammengearbeitet. Diese Arbeit war auch voller Missverständnisse mit dem Helmut Lachenmann. Aber ich fand das Stück unglaublich gut. Er wusste aber, dass das eine enorme Vorbereitungszeit braucht. Und dann haben wir es in Stuttgart gemacht. Das war eine Koproduktion mit Salzburg. Also mit Salzburger Festspielen und der Opera de Paris. In Salzburg fand es nicht statt, das ist aber eine andere Geschichte. Aber wir haben 6 Aufführungen in Paris im Garnier gespielt und dann in Stuttgart. Ich finde das Stück eines der wichtigsten musiktheatralischen Ereignisse des letzten und dieses Jahrhunderts vielleicht sogar, des angebrochenen. Und was Sie hören werden, ist gegen Schluss dieses Stückes. Es handelt sich ja um das Andersen-Märchen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es ist das vorletzte Ritsch. Sie zündet ein Streichholz an und wünscht sich die Großmutter herbei. Die Großmutter erscheint in einer Größe, man hört es auch. Und dann nimmt sie alle Streichhölzer, streicht doch einmal und sagt, nimm mich mit, Großmutter.
Also das Mädchen stirbt?
Das Mädchen stirbt, ja.
Thank you.
Sie hörten einen Ausschnitt aus der Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« von Helmut Lachenmann, die Wunschmusik von Professor Klaus Zehlein, Präsident der Bayerischen Theaterakademie August Everding, im Doppelkopf HR2 Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. Bevor Sie 2006 nach München kamen, waren Sie 15 Jahre lang Klaus Zehlein Intendant der Staatsoper Stuttgart. Und wie schon gesagt, dort brachten Sie diese Oper, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, auf die Bühne. Das ist ja doch ein sperriges Stück und im gewissen Sinn ein Tabubruch, ein Bruch mit allen Hörgewohnheiten. Sie hatten trotzdem damit sehr großen Erfolg. Es gab zahlreiche Vorstellungen, die Ränge waren besetzt. Wie haben Sie das denn erreicht?
Ich denke, es geht nicht um irgendwelche Modelle mit Zuschauern irgendwie umzugehen und irgendwelche Erleichterungen. Man kann es den Zuschauern ja nicht erleichtern, es ist so schwer, wie es nun mal ist, oder es ist so anstrengend und es ist aber auch so gewinnbringend. Das heißt aber, die Arbeit selbst ist doch das Entscheidende. Und das vermittelt sich auch Zuschauer. Und das ist nicht nur Lachenmann, das heißt auch Verdi, das heißt Mozart, das heißt Monteverdi, das heißt Zimmermann. Das heißt, es geht um ein Ethos in der Arbeit, der im Haus sich durchsetzt als eine Haltung grundsätzlich gegenüber Kunst. Und ich glaube, das bemerkt ein Publikum. Und ein Publikum bemerkt es auch, dass es ja nicht aufhört mit der Premiere, sondern dass die Arbeitsweise bis in jede Vorstellung des Abendrepertoires bewiesen werden muss und sich erweisen muss. Und ich denke, das hat das Publikum gemerkt. Und außerdem ist das Stück von Lachenmann ein mächtiges, fast material-haptisches Stück. Also ich glaube, es war gar nicht so kompliziert für die Menschen, dieser Musik und der Aufführung von Peter Bosbach, der Musik zu lauschen, der Aufführung zu sehen.
Also ich meine, gut, da ist die Frage der Vermittlung dieser Musik fürs Publikum, aber manchmal stellt sich ja vielleicht auch die Frage der Vermittlung für die Musiker oder die Künstler selbst. Ich meine, ein Violinist ist ja dazu erzogen oder ausgebildet, einen schönen Ton zu spielen, der Sänger, die Sängerin, recht, die schöne Stimme zur Geltung zu bringen. Und bei Lachmann geht es ja um Geräusche oder die Erzeugung von Geräuschen.
Von anderen Klängen. Schauen Sie, wir haben, das muss man alles natürlich auch planen. Wir haben über 100 Proben gemacht, von Einzelproben bis zu Gesamtproben im Orchester, 80 im Chor. Das heißt, es muss alles wunderbar geplant werden. Es muss auch eine Sicherheit für die Menschen, die die Musik machen, für die Musiker da sein. Ich möchte Ihnen nur das Ergebnis mitteilen. Als wir die Wiederaufnahme gemacht haben, wir haben 5-mal hintereinander das Stück gespielt, als Eröffnung der Spielzeit. Da kam der Orchestervorstand zu mir und hat gesagt, wir würden gerne im Publikum zeigen, bevor wir das Stück spielen, wie wir diese Klänge erzeugen. Und da habe ich gesagt, ja, wie stellen Sie das vor? Ja, die Kammer, wir haben nachgeguckt, das Kammertheater ist frei. Da würden wir das gerne mit dem Professor Herrmann, der auch mitgearbeitet hat von der Hochschule Stuttgart, würden wir das gerne machen. Dann kam der Chorvorstand und hat gesagt, wir haben gehört, dass Sie das machen. Können wir da nicht auch mitmachen? Und da haben wir vor jeder dieser Vorstellungen, eine Dreiviertelstunde, haben die Musiker selbst, die Sänger selbst, das Heft sozusagen in die Hand genommen der Vermittlung. Und das finde ich eine der wunderbarsten Ergebnisse eigentlich. Aber wenn ich nochmal über Vermittlung reden darf, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir früher sagten, was gesagt werden kann und was gesagt werden muss, findet auf der Bühne statt, also im Orchester, und findet auf der Bühne statt, sowohl im Schauspiel als auch im Musiktheater und aus. Seit längerer Zeit wissen wir, dass die Vermittlung eine ganz große Rolle spielt, weil ganz bestimmte, sagen wir in Anführungsstrichen, Kulturtechniken verloren gehen. Da haben wir eine Aufgabe. Aus diesem Grund, ich komme jetzt nochmal auf die Akademie zurück, sind wir gerade dabei, einen Masterstudiengang einzurichten. Da geht es um Vermittlung auf der breitesten Weise des Theaters, nämlich um Musiktheater. Da brauchen wir professionelle Vermittler.
Haben Sie eigentlich auch Ansprüche an das Publikum?
Habe ich nie gehabt. Ich finde es auch falsch. Ich habe Ansprüche an uns. Das ist das Einzige, wofür wir auch Verantwortung haben. Wir haben keine Verantwortung für das Publikum. Ich denke, man muss das Publikum ernst nehmen. Und es gibt ja nicht das Publikum. Es gibt unterschiedliche Menschen, die dann das Publikum darstellen. Ich will kein Publikum erziehen und ich kann es nicht. Ich kann es vielleicht überzeugen über die Arbeit, die man macht. Über auch, sagen wir doch mal, solche altfordernden Begriffe wie Fleiß, wie Redlichkeit, wie Intensität, Ja, und dann natürlich das künstlerische Vermögen.
Leider kommen wir schon zum Ende, Klaus Zehlein. Ich muss unbedingt noch erwähnen, dass unter Ihrer Leitung die Stuttgarter Oper von der Fachzeitschrift Opernwelt 6-mal zum Opernhaus des Jahres gewählt wurde. Und Sie, Klaus Zehlein, haben für Ihre Verdienste die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten und sind auch Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Wenn wir von Ihrem Erfolg sprechen, dann bedeutet das nicht nur künstlerischen Erfolg, sondern auch finanziellen Erfolg. Sie haben während Ihrer 15 Jahre Intendanz 11 Millionen Mark einsparen müssen. Wir sind damit beim Stichwort Geld. Kunst ist teuer, zumal die Oper. Die Kulturpolitiker empfinden Oper, die einen langen Probenvorlauf hat, an der viele beteiligt sind, als Luxus. Und Luxus gilt ja oft als überflüssig.
Ich würde sagen, sie ist natürlich kostenintensiv, wenn das mal in dieser Sprache erlaubt sei. Aber ich denke, den Kommunen geht es im Moment, um das mal vulgär zu sagen, sauschlecht. Steuersparnismodelle, die Bundesregierung entwirft, gehen auf Kosten der Kommunen. Wir haben im Moment eine große, große kommunale Krise. Wir haben nicht nur eine Krise in den Ländern und beim Bund, wir haben die größte Krise bei den Kommunen. Und natürlich ist es so, dass wir gerne hätten, dass es nicht eine Kannleistung ist, Kunst zu finanzieren und künstlerische Prozesse und künstlerisches Tool, sondern dass es eine Mussleistung wäre. Aber dem ist nicht so. Aus diesem Grund wird oft gesagt, naja, wenn wir sparen müssen, sparen wir doch an der Kannleistung. Staatsziel Kultur wäre natürlich ein Punkt, worüber man diskutieren müsste. Ich denke, dass der Bund allerdings in dieser Situation, in der wir uns aktuell befinden, doch überlegen muss, mit den Ländern zusammen, inwieweit ein Notprogramm, das ja bei den Banken in die Hunderte von Milliarden ging, ja, ob es nicht ein Notprogramm ist, das von 1,2 bis 2 Milliarden maximal ausgeht, um die nächsten 2 Jahre tatsächlich künstlerisch, und es geht hier nicht nur um Theater, Effenwelt, sondern es geht auch um Museen und so weiter, also künstlerische Aktivitäten, und ohne die ist die Gesellschaft nichts. Das haben wir jetzt gerade gemerkt. Wenn sie sich nur rein ökonomisch bestimmt, dann sitzt sie auf einer Blase, die bald platzt. Da möchte ich nicht mehr dazugehören. Wir brauchen die Kunst, und deshalb muss überlegt werden, wie man die nächsten 2, 3 Jahre tatsächlich die künstlerischen Arbeit grundsätzlich auch vielleicht in der Abstimmung mit den Ländern und den Kommunen vom Bund aus unterstützt.
Das war Ihr Schlusswort, Professor Klaus Zehlein. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur zu Gast waren. Zum Abschied hören wir jetzt noch ein Terzett aus Così fan tutte, Mozart.
Ja, ich kann dazu sagen, Così fan tutte war ja lange Zeit ein verfemtes Werk im 19. Jahrhundert, wegen des Textes auch. Und dann wurde es gespielt. Aber da liegen große Missverständnisse vor. Dieses Terzett zeigt zum Beispiel, wenn man es genau hört, dass man hier bei Mozart von unterschiedlichen Perspektiven in diesem Stück reden muss. Und schon gar nicht geht es darum, um eine veräußerlichte Komik, um ein dummes Kasperltheater des Nichterkennens der Partner, die jetzt verkleidet sind in dem Stück. Es geht vielleicht darum, dass zwischen dem Kopf und dem Leib, dem Körper, oftmals Differenzen sind. Dass die Verführung des Erotischen oft den Kopf nicht so schnell erreicht wie den Körper.
Sanft sei der Wind, suave sia il vento heißt ja dieses Terzett. Und Sie hören die Aufnahme von René Jacobs. Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.